das habe ich dann ein Jahr gemacht, habe nach einem Jahr dann aber meine erste Siegwette getroffen. Das Pferd Sirius von Trainer Horst Diekmann, der gewann zu einer Riesenquote. Und daraufhin habe ich meinen Job an den Nagel gehängt.
Die Rennsportshow mit ihrem Moderator Alexander Franke.
Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend darf ich jetzt ja an der Stelle auch wieder sagen. Diejenigen, die vor zwei Wochen den letzten Podcast gehört haben, den letzten Vollhorst, die wissen ja, dass wir da sehr, sehr früh morgens aufzeichnen mussten, weil unser Gast vor zwei Wochen, Klaus Allofs, sich eingebildet hat, mich um 8 Uhr morgens ans Telefon zu zitieren. Aber ich habe es irgendwie überlebt und es war auch ein sehr schöner Podcast und man kann ihn natürlich noch im Archiv, ob bei Spotify oder iTunes und Apple Music und Deezer und was weiß ich, wo überall anhören. Also macht das auf jeden Fall. Und ja, diese Woche habe ich Gott sei Dank jemanden gefunden, der ja auch so ein bisschen, glaube ich, meinen Rhythmus hat, zumindest in dieser Woche. Aber da werden wir gleich drüber sprechen. Das hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass er gerade erst wieder in Deutschland angekommen ist. Ein Mann, mit dem ich das Vergnügen habe, Anfang kommender Woche zusammen zu moderieren, nämlich am Ostermontag. Da darf ich nämlich ja quasi meinen Aufgalopp für die Saison 2025 am Mikrofon feiern, wenn ich beim PMÜ-Renntag in München-Riem dann doch nochmal ein bisschen früher aufstehen muss. Und es ist der Rennkommentator von München, nämlich Nikolaus von Miltitz. Grüß dich, mein Lieber. Hallo Niki, servus.
Hallo Alexander.
Jetzt habe ich gerade schon dich so ein bisschen in die Schublade gesteckt, dass du auch einer bist, der lange auf ist und eher so ein bisschen Nachtmensch und nicht so ganz früh wach ist. Stimmt das denn oder hat es nur damit zu tun, dass du jetzt erst vor ein paar Stunden wieder in Deutschland gelandet bist aus dem Urlaub?
Also zu der Zeit, als du mit Klaus Allofs gesprochen hast, führe ich normalerweise auch noch keine Gespräche.
Ja,
das ist gar nicht mein Rhythmus, sondern ich bin auch eher ein Mensch, der je länger der Tag wirkt, umso produktiver werde ich. Ich habe eine kleine Agentur. Wir arbeiten oft abends spät, überhaupt kein Problem, aber morgens vor 8 Uhr und so, das ist eher schwierig.
Ich habe mir jetzt tatsächlich Koffeintabletten bestellt, weil ich den Tipp bekommen habe, dass man dadurch erstens mehr Fett verbrennt und dann ein bisschen schlanker wird, weil so die letzten Hemden haben mir jetzt auch nicht mehr gepasst, obwohl ich hier schon eine Nummer größer bestellt habe. Und dann hat man wohl nicht mehr so viel Hunger und vor allem ist man dann ein bisschen wacher und das funktioniert auch, diese Koffeintabletten, aber bei mir auch nicht morgens, sondern die kommen dann auch irgendwann gegen Abend, wirken die und dann kann ich halt einfach gar nicht mehr schlafen. Jetzt bin ich halt komplett durchgängig wach.
Die liegen bei mir im Handschuhfach vom Auto, weil die wirken wirklich, wenn ich mal nachts irgendwie länger fahren muss oder wenn es nur eine Stunde ist noch, dann nehme ich immer so eine Koffeintablette, weil die wirkt wirklich.
Sind die bei dir auch so riesig? Bei mir sind die sehen aus wie Batterien eigentlich und wie als wenn da Sand drin wäre oder so.
Nee, so eine rot-weiße Schachtel, sind ganz kleine.
Echt?
Kleine weiße Dragees.
Ja, vielleicht hätte ich die nicht bei dem Typ da im Park kaufen sollen, sondern ganz normal, ganz normal bei in der Apotheke oder Drogerie, wie es jeder andere macht. Ja, du bist, ich habe es vorhin schon gesagt, du bist aus dem Urlaub zurückgekommen, du warst in Thailand jetzt, ne? Wie lange warst du da?
Ich war jetzt nur eine Woche nochmal. Ich bin ja immer den ganzen Winter so ab Weihnachten in Thailand, meistens so 4 Wochen gute. Und musste jetzt nochmal eine Woche nachlegen vor Ostern, weil ich noch furchtbar viele Lufthansa-Meilen hatte und es mich einfach in dieses Land schon seit 15 Jahren extremst hinzieht. Da hat mich mal einer meiner ältesten Freunde aus ganz alten BMW-Zeiten hingelotst, nachdem 2012 mein Bruder gestorben ist und meine Eltern auch schon nicht mehr lebten, sagte er, jetzt häng mich immer in München am Chiemsee rum an Weihnachten, jetzt kommst du mal nach Bangkok. Und da hat er mich 2012 oder 2013 nach Bangkok gelotst und ich habe halt die Stadt nicht als Tourist kennengelernt, sondern über Locals und über Expats dort und habe mich einfach schockverliebt in das, zunächst mal in die Stadt, dann in die Leute, in das Land, in das Essen, in alles und seitdem fahre ich da mindestens zweimal oder dreimal im Jahr hin.
Warst du auch schon auf der Rennbahn in Thailand? Ich habe ja gehört, dass die schon, also die sind ja glaube ich relativ glücksspielaffin da auch, ne?
Nee, sind sie eigentlich nicht, weil Echt? Glücksspiel verboten ist in Thailand.
Aber die machen doch so Hahnenkämpfe, wo die drauf wetten mit
oder ja, die so. Machen so schwarze Sachen, die verboten sind, das machen sie gerne. Es gibt wohl auch einiges an Pokerrunden, hört man so in Bangkok, aber ich habe in einem Hotel gewohnt, wo du genau auf diese Rennbahn schaust, aber da waren keine Rennen. Also ich habe noch nie einen Renntag in Bangkok erlebt.
Ich habe nur mal mitbekommen, dass da mal irgendein Deckhengst aus Europa gab. Ich weiß jetzt nicht, ob der aus Deutschland war. Das wäre jetzt übertrieben, wenn ich das jetzt hier als Rumors in den Raum werf, der dann irgendwie dort von einer Schlange gebissen wurde und dann da gestorben ist irgendwie. Das ist so
Oh Gott.
Ja. Das ist das gefährlich? Ich war noch nie in Thailand. Ich bin ja voll der Asien-Fan irgendwie. Ich liebe ja alles, habe ich ja hier auch im Podcast schon erzählt, mit Japan und auch Hongkong, geil. Und ja gut, China bin ich jetzt mega, aber gibt's halt jetzt auch nicht so wirklich tollen Rennsport. Gibt auch ein paar Rennbahnen tatsächlich, aber jetzt nichts, was man jetzt so kennt, auch wenn sie es ändern wollen. Aber in Thailand war ich jetzt noch nie. Ist das so, ist das da so mit Skorpionen, wie man es da von Hangover kennt und Schlangen und so?
Nee, nein, gar nicht so schlimm. Also man darf jetzt nicht sofort sich aus dem Fenster schützen, wenn mal eine Kakerlake des Weges kommt oder auch mal auf der Straße eine Ratte langläuft, das passiert schon mal, aber dass das jetzt alles total krabbelt und kriecht da, wie es zum Beispiel in Indonesien ist oder wie es zum Teil auch in Australien ist, ist es nicht. Das ist eigentlich alles relativ clean und sauber und schön.
Also man merkt schon, du bist schon einer, der sehr gerne reist, der viel unterwegs ist. Und so sind wir ja eigentlich auch darauf gekommen, dass wir gesagt haben, komm, lass uns doch mal einen Podcast aufzeichnen und dich mal bei Vollhorst auftauchen lassen. Weil wir ja schon gesagt haben, dass wir so rund um den Münchner Renntag, wo wir ja dann zusammen am Mikrofon sind, haben wir ja gesagt, ja, gehen wir noch irgendwie abends noch schön essen, weil wir so ein bisschen dasselbe Hobby teilen. Du sagst ja auch von dir, du bist so ein richtiger Foodie, ne?
Absoluter Foodie und Kulinariker. Und ich muss auch in München immer sofort jedes neue Restaurant oder jede neue bessere Cocktailbar ausprobieren. Beruflich habe ich sehr viel mit Hotels zu tun. Wir buchen für Kunden eben relativ viele Hotelzimmer, weil wir Konferenzen organisieren oder Symposien. Und dadurch allein schon die Affinität da ist, dass wir für unsere Kunden auch viele Restaurants buchen müssen. Also erwartet man von mir auch immer, dass ich so ein bisschen weiß, was gerade der Puls der Zeit ist in Sachen Gastronomie in den größeren Städten, wo wir eben Dinge organisieren für Kunden. Und damit ist das gekommen. Das kam automatisch irgendwann und das hat sich dann zu einer kleinen Passion entwickelt. Und in Bangkok ist es eben so, dass die nicht nur Freunde, auch Kunden von mir wissen, dass ich seit vielen Jahren dort bin und dieses Hobby eben auch sehr betreibe. Und mittlerweile auch so eine kleine Consultancy aufgebaut habe für Bangkok, ich sag mal Bangkok Social, Hotels, Restaurants, Bars, wo gehe ich aus, wo gehe ich hin, welchen Limo-Service nutze ich, wie komme ich vom Airport weg, auf welche Insel gehe ich hinterher, das machen wir, inzwischen haben wir daraus auch ein kleines Business draus gemacht mit der Agentur und beraten eben, ich sag mal, Thailand-Reisende auf einem gewissen Level.
Das ist es. Du hast nämlich jetzt so ein paar Mal von deinen Kunden gesprochen. Also ich habe dich ja vorhin als Rennkommentator vorgestellt, aber das machst du natürlich nur an den paar Renntagen, die es in München gibt. Das sind ja jetzt nicht mehr wie irgendwie früher mal 20 oder 30 Stück. Das ist, ich weiß gar nicht, wie viel gibt's dieses Jahr?
9 Stück gibt's.
9 sogar? Ui, ey, ja. Okay.
Aber immerhin. Wir waren mal bei 30. Also ja. Anfang der 90er Jahre waren wir bei 30 Renntagen.
Ja, schon krass, ne? Und da reden wir aber gleich drüber. Und jetzt machst du aber im Haupt Job oder im richtigen Leben, hast du eine Agentur? Also was macht ihr da? Ist so eine Eventagentur oder was ist das?
Also ich war in den 90er Jahren Leiter International Events und Sponsoring bei der BMW AG, habe dann aber relativ nach 11 Jahren festgestellt, so das Corporate-Dasein ist nicht so meins. Ich muss selber was machen. Habe mich 1998 selbstständig gemacht mit einer kleinen Event-Marketing-Agentur. Wir hatten das Glück, dass wir BMW als Kunden mitnehmen durften. Und seitdem betreibe ich diese kleine Boutique-Agentur und wir arbeiten weiterhin eben für Kunden wie BMW oder die Allianz und haben das Glück, dass wir eben sehr treue Kunden haben. Und für BMW machen wir sehr viel Tochtergesellschaften, die aus zum Beispiel Asien oder Amerika nach Europa kommen für ein BMW-Event, dann aber sagen, wir können nicht für eine Show hier 4 Tage anreisen oder nur eine Nacht anreisen. Das heißt, wir machen unser eigenes Programm und dann rufen wir den Nick an und dann macht der uns noch ein kleines Programm drumherum mit einem kleinen Incentive, vielleicht mal nach Italien oder nach Berlin oder nach Spanien, was hast du nicht gesehen, wohin alles, und noch eine kleine Konferenz hier und ein Dinner da und Hotels buchen dort und so weiter. Das machen wir relativ viel und für die Allianz machen wir sehr viel Konferenzen und Kundenveranstaltungen und Location-Suche und auch Hotelsbuchungen etc. Und das eben jetzt schon seit im 27. Jahr.
Das klingt ja aber alles nach einem sehr erfolgreichen Berufsleben. Warum tust du dir dann noch dieses Rennsport-Ding an?
Gut, also erstens wurde ich Rennkommentator, da war ich noch kleiner Angestellter bei BMW. Das ging, glaube ich, Ende 92 oder Anfang 93 ging das los. Ist jetzt dann auch schon im 33. Jahr, glaube ich. Das war so, dass es einen Rennkommentator in München gab. Ich war natürlich Stammgast auf der Rennbahn. Und der damalige Geschäftsführer Horst Lappe, der gerade als ganz junger Studienabsolvent Geschäftsführer wurde, von Herrn von Bötticher eingesetzt, kam zu mir und sagte, du Niki, der Rennkommentator hat leider einen Herzinfarkt und ich brauche jemanden, der kurzfristig hier einspringt. Du moderierst doch bei BMW immer so und die Pferde kennst du eh alle von der Pike auf. Könntest du dir vorstellen, einen Renntag einzuspringen? Und ich sagte, ja, kann ich ja versuchen. Habe ich dann gemacht. Und wie sich sowas dann ergibt, bekommt das eine Eigendynamik. Der Job blieb mir und ja, seitdem habe ich den. Am Anfang waren wir zu zweit, weil es wie gesagt noch 30 Renntage oder 28 Renntage gab, Anfang der 90er Jahre. Hab mir das aufgeteilt mit dem Kollegen Michael Luxemburger. Und dann ging das jahrelang so. Dann kam irgendwann ein neuer Geschäftsführer, der Herr Zwingmann. Der wollte da gerne seinen Bruder einsetzen als Rennkommentator. Da hat er auch gemacht. Dann haben wir, glaube ich, 4 Jahre Pause gemacht. Und danach ging es wieder weiter. Und da war dann aber Michael Luxemburger dann nicht mehr dabei, sondern dann war ich das nur noch alleine.
Ich meine, wir haben doch auch mal irgendwie in Iffelsheim zusammen moderiert. Da warst du auch mal irgendwie, ne, am Start.
Das war doch. Das war, als es Manfred Schöppmann so richtig schlecht ging und er Iffelsheim absagen musste. Bin ich eingesprungen, hat mich angerufen aus Baden-Baden und hat mich gebeten einzuspringen. Durfte da den Auftritt von der großen Daydream auch kommentieren.
Ich glaube, es war so 2011 oder 2012 oder sowas, ne? Irgendwie.
Das müsste so 2012, 2013 gewesen sein. Und dann gab es danach dann aber, gab es eine Art Ausschreibung, glaube ich. Da waren dann Marvin Schridde, Christoph Baluschke, ich und noch jemand, die alle einen Renntag nochmal machen mussten und dann hat man sich aber, und ich muss auch sagen, der völlig zu Recht und überhaupt nicht böse drüber, dann für Marvin entschieden, weil man eine junge Stimme haben wollte. Und ich hätte es mit meinem Job auch gar nicht geschafft, dass ich 3 Meetings voll durch kommentieren hätte können. Also darum alles wunderbar. Ich habe dann später nochmal, ich weiß gar nicht, ob das heute noch so ist, aber bevor Stefan Buchner Geschäftsführer wurde in Baden-Baden, bin ich auch nochmal eingesprungen als Marvin Schridde. Wie war das? Ist er Vater geworden? Oder
sein
Kind wurde eingeschult.
Der hat einen privaten Termin gehabt, ne? Genau, ja. Ja, da stimmt, da haben wir auch nochmal zusammen moderiert. Da war auch nochmal
moderiert. Also, ich weiß nicht, wie es heute ist, ob Baden-Baden mich auch noch anruft. Dann bin ich natürlich da, wenn Marvin ausfällt. Dann ersetze ich ihn gerne, aber ansonsten bin ich in München, habe ein paar Mal, glaube ich, in Hasloch mal kommentiert noch, auch aushilfsweise. Aber im Grunde genommen bin ich völlig happy mit München und bin natürlich auch für alle anderen Rennbahnen relativ weit weg. Ja. Ich hätte natürlich eine sehr enge Bindung zu Hannover. Also wenn der Kollege Sven Wissel mal ausfällt, ständig natürlich auch da, denn ich bin auf der Rennbahn in Hannover groß geworden.
Echt? Aber wie kommt man von München nach Hannover?
Ja, pass auf, meine Eltern sind ein Jahr vor meiner Geburt, wann diese Geburt war, weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, musste mein Vater jobmäßig von München nach Hannover, um da einen Job anzutreten. Und dann bin ich in Hannover eben geboren und auch in die Schule gegangen. Und dann haben die neben unser Haus, haben sie die Rennbahn hingebaut, die neue Bult. Und da war ich gerade 10 Jahre alt, da war die Rennbahn fertig und dann gab es den ersten Renntag. Mein Bruder arbeitete an der Wettkasse, ich wurde als Läufer eingestellt, das heißt die ausgerichteten Wettquoten von der damaligen Toto-Zentrale an die Wettkassen tragen, möglichst schnell, damit die Kollegen die Wetten auszahlen können. Das habe ich dann ein Jahr gemacht, habe nach einem Jahr dann aber meine erste Siegwette getroffen. Das Pferd Sirius von Trainer Horst Diekmann, der gewann zu einer Riesenquote und daraufhin habe ich meinen Job an den Nagel gehängt.
Nur das ist ein kleiner Privatier, völlig verständlich, klar.
Jedenfalls habe ich natürlich nicht gemacht. Aber, und ich hatte natürlich auf einmal lauter Kinder von Jockeys und Trainern in der Schulklasse bei mir und fand mich dann nachmittags beim alten Trainer Rudi Michaels zum Beispiel beim Stall ausmisten weiter wieder, weil das war alles bei uns in unserer Siedlung da um die Ecke. Und so bin ich überhaupt zum Rennsport gekommen. Meine Familie hatte mit Pferderennsport überhaupt nie was am Hut. Bis auf meine alte Tante Erika von Südow, mit der ich die auch gezüchtet hat. Die ganze Z-Linie, die dann Dieter Stein irgendwann weitergeführt hat, Zaluka, Zarin und so weiter. Und wir hatten auch immer zusammen dann noch Rennpferde, den alten Zacateno zum Beispiel, Ausgleich 1 Pferd, Kintaler, Zupfer, wie sie alle hießen, da gab es eine ganze Menge. Und ja, Tante Erika starb 1999, dann habe ich das noch alleine ein bisschen weitergemacht mit den Farben. Ja, und so war ich halt immer, im Grunde genommen immer mit dem Sport sehr eng verbunden, schon seitdem ich 10 Jahre alt war.
Aber jetzt gerade im Moment keine eigenen Pferde mehr?
Nein, und dann hatte ich irgendwann mal 3 Stück, die alle 3 einen bei Peter Rau, zwei bei Erich Pilz, die alle drei auf der Koppel standen und vom Tierarzt versorgt werden mussten. Und dann bin ich natürlich auch relativ schnell da an meine Grenzen gekommen als Angestellter bei BMW. Und damals noch und dann auch gerade junger Unternehmer selber, da habe ich gesagt, nee, das machen wir jetzt erstmal nicht mehr und dann machen wir eine Pause. Und die Pause dauert eben jetzt schon, ich würde mal sagen, 10 Jahre oder so.
Und das war noch zu Zeiten, als die Tierärzte noch ein Drittel gekostet haben von heute, muss man auch mal dazu sagen.
Richtig.
Gut, wir machen ja aber trotzdem Werbung. Es ist ja trotzdem das schönste Hobby der Welt, das muss man ja sagen. Es ist ja, man schimpft ja dann immer ganz gerne, wenn es mal Geld kostet und wenn die Rechnungen kommen und so, aber... Ich sag's immer so, wenn ich mich ärgere für die Pferde, dann packe ich meine Frau und wir fahren aufs Gestüt und gehen genau zu denen, die den Ärger verursachen. Und wenn wir dann 2 Stunden bei denen sind, dann geht's uns am Ende wieder richtig gut. Und dann sagen wir, tollstes Hobby der Welt, das machen wir jetzt noch 10 Jahre.
Ja, kann ich auch bestens verstehen. Also wie gesagt, du siehst ja, also seitdem ich 10 bin, lässt mich das Hobby nicht mehr los, wird mich auch bis ins Grab nicht loslassen. Das ist mal ganz klar. Und ich weiß, glaube ich, relativ viel über das ganze Renngeschehen, über Rennpferde, über Wetten, über Formen. Inzwischen hat sich mein Interesse auch sehr nach Frankreich verlagert. Ich verfolge sehr intensiv den französischen Rennsport, die französische Jockeyszene, die Rennbahnen, habe dort relativ großes Wissen und das kannst du auch nicht mehr, das kriegst du auch, willst du auch nicht mehr ablegen. Das bleibt jetzt einfach so.
Aber da machst du nicht irgendwie was. Hast du noch irgendwie so nebenher, macht der Daniel Delius, macht er zum Beispiel für Equidia, macht er ja für die PMU, moderiert er da ab und zu in fließendem Französisch, wo ich ihn sehr, sehr bewundere übrigens dafür und was weiß ich was. Das machst du aber nicht noch irgendwie, oder?
Das mache ich ja. Ich spreche zwar auch Französisch, mit Sicherheit nicht so gut wie Daniel, aber ich komme auch im Französischen klar. Nee, ich habe noch einen weiteren Job bei meinem besten Freund in der Firma, bin ich auch noch Geschäftsführer von einer kleinen Unit-Firma, da bin ich einen Tag die Woche. Ich bin voll ausgelastet. Ich habe meine eigene Firma, bin in der anderen Firma noch als Geschäftsführer, bin Rennkommentator. Dann mache ich jetzt noch diese ganze Bangkok-Travel-Beratung. Also ich bin gut ausgelastet.
Das ist aber nicht dein bester Freund Michael Motschmann, oder? Weil ihr seid doch auch immer irgendwie am zusammen rumhängen, um es mal so auszudrücken.
Ja doch, das ist natürlich der Michael Motschmann. Und da bin ich Geschäftsführer einer Service Unit, einer großen Fondsgesellschaft. Wir machen die Anlegerbetreuung und die Fondsbuchhaltung. Nicht, weil ich so ein großartiger Buchhalter bin, sondern weil ich eben ein Team strukturieren kann und führen kann. Und das mache ich, wie gesagt, einen Tag physisch in der Woche und ansonsten mit den modernen Medien über Teams und übers Telefon.
Da hättest du mich dann damals, wir hatten es ja vor 2 Wochen in dem Podcast mit Klaus Allofs, weil Klaus Allofs ja mit Michael Motschmann zusammen diesen Square Carnot hat, den ich ja fälschlicherweise als Square Carnot ausgesprochen habe. Da hättest du mich ja dann davor bewahren können eigentlich, wenn ihr beste Freunde seid.
Das ist auch wirklich eine fiese Kombination, muss man ganz ehrlich sagen, dass das Pferd Square Carnot heißt. Ich weiß gar nicht, ob der Michael Motschmann nicht sogar selber Square Carnot sagt und der Klaus Allofs auch. Ich weiß nicht, was der Trainer sagt, aber ob Square Carnot oder Square Carnot, das ist wirklich tricky bei dem Namen, das muss man ganz ehrlich sagen. Aber offiziell heißt das Pferd Square Carnot.
Das ist dir so ein ganz wichtiges Thema, dieses, wie spricht man die Namen richtig aus? Zumindest weiß ich immer, dass ich von dir immer Rat bekomme, wenn ich mal nicht weiterkomme mit dem Pferdenamen.
Ja, weil ich meine, ich muss mich auf den Renntag eigentlich nicht mehr groß vorbereiten, weil ich inzwischen kannst du mir 15 Pferde hinstellen, auch wahrscheinlich in Tokio, und ich kann dieses Rennen kommentieren. Aber das Einzige, was ich mache, ich schaue halt einmal die Rennen wirklich durch, ist da ein Pferdename dabei, wo ich mir unsicher bin, wie man den ausspricht. Und manchmal ist ja auch die Frage, ist das jetzt ein französischer Name oder ist das ein englischer Name? Und dann schaue ich halt erstmal, wie ist das Pferd gezogen? Und zur Not mache ich Leo Online Dictionary auf und schaue halt, wie spricht man das Pferd aus? Oder ich gehe eben in den Führing und frage den Besitzer oder den Trainer. Ich finde es halt persönlich eine Respektlosigkeit gegenüber einem Züchter und einem Besitzer, wenn ich das Pferdename nonchalant irgendwie ausspreche, weil ich mir einfach keine Gedanken gemacht habe. Da sind Leute, die geben wahnsinnig viel Geld aus, züchten ein Pferd, das läuft dann das erste Mal auf der Rennbahn und der wird ausgesprochen wie, was weiß ich was. Das finde ich, geht einfach nicht. Also so viel Vorbereitung muss einfach sein und natürlich, ich mache da genauso Fehler, ich spreche auch das falsche aus mal, aber ich gebe mir zumindest Mühe, dass ich das hinkriege. Es ist halt schon passiert, auch bei Kollegen, da wird ein Pferd in einem Rennen 3-mal verschieden ausgesprochen, weil der Kommentator oder Bahnmoderator oder Wettexperte, wie auch immer das ist, sich selber nicht sicher ist. Und das, ich finde, das geht einfach nicht. Ich finde das einfach, weiß nicht, das ist unser Job, dass wir diese Emotionen rüberbringen ans Publikum, aber auch an die Leute, die den Sport tragen. Und darum ist mir das relativ wichtig, dass das sprachlich einigermaßen funktioniert. Und es müssen auch nicht alle Französisch können oder Englisch können, aber man muss sich zumindest so weit vorbereiten, dass man auch einen französischen Namen richtig ausgesprochen bekommt.
Wir haben so ein paar Kategorien noch, da würde ich jetzt gerne mal reinstarten mit dir. Wir haben dieses Gespräch ja sowieso völlig anders gestartet, als man es normalerweise macht. Normalerweise fange ich immer an mit, wo kommst du denn her und wie bist du zum Rennsport gekommen, und dann reden wir ein bisschen über Pferderennen und so, und gegen Ende geht es dann irgendwie so mit Urlaub und Essen und was weiß ich was. Wir haben es mal genau umgekehrt gemacht, aber ist auch okay. Aber trotzdem müssen wir natürlich auch noch auf unsere Kategorien zu sprechen kommen.
Der schönste Moment.
Also es gibt natürlich hunderte von Rennen, die ich in meinem Leben kommentiert habe, und mit Wahnsinnspferden. Wir hatten ja auch vor allen Dingen in München das Glück, mit zwei Gruppe 1 Rennen, dass wir da immer wieder absolute Superkracher haben, ob es Aga Khan war, ob es Magnia war, wie immer sie hießen, hatten wir alles dabei. Aber ein Rennen bleibt mir natürlich besonders in Erinnerung, und das war deswegen auch für mich eigentlich der schönste Moment. Das ist ein, ist nicht mal ein Listenrennen, es ist ein Altersgewichtsrennen, der Preis von Hachtsee, dotiert mit, ich glaube, es waren 30.000 Euro, beziehungsweise 30.000 Mark damals noch, das war in den 90er Jahren. Und da lief eben mein eigener Zacateno, ja, der Schimmel, dieser Unverwüstliche, der sich ein bisschen Ausgleich 1 hochgelaufen hat. Und lief da drin, und es ritt in seinem Rekordjahr Peter Schirr. So, und da waren einiges an richtig guten Pferden drin. Und Peter gewann aber in dem Jahr alles. Und Zacateno gewann dieses Rennen. Hauchdünn und auch eher als Außenseiter. Und gewann das Rennen, und ich durfte das kommentieren. Das war für mich natürlich völlig erhebend. Dieser ganze schöne Moment war aber im nächsten Moment schon wieder kaputt. Weil neben mir, oben in München, also die Münchner kennen das natürlich, die alte Tribüne, das sind da drei Fenster, Zürichter, Rennleitung, Rennkommentator, und neben mir standen die Herrschaften der Rennleitung und drückten den berühmten Knopf, und es kam, während ich gerade vom Turm runterstürzte, um mein Pferd abzuholen von der Bahn, kam die Sirene, und es begab sich in der Tat, dass Zacateno disqualifiziert wurde zugunsten eines österreichischen Gastes namens Quarf, den Andi Boschert ritt damals. Mhm. Und unser Trainer Erich Pilz war völlig von den Socken, gesagt, das kann alles überhaupt nicht sein, das ist ja das Letzte. Das Ganze ging dann vor das Renngericht in Köln, und end of story ist, wir bekamen das Rennen wieder, aber der Moment war natürlich kaputt, aber ich durfte eben mein eigenes Pferd in so einem sehr besonderen Rennen, an einem ganz großen Renntag kommentieren. Das war so eigentlich mit der schönste Moment für mich als Kommentator.
Wie hast du das da geschafft, deine Emotionen unter Kontrolle zu halten?
Ja, das war schon schwierig. Also normalerweise bin ich wirklich relativ cool und kann auch Emotionen wirklich im Zaum halten für einen gewissen Zeitpunkt. Aber das war schon sehr aufregend. Das muss ich schon zugeben. Aber ich habe es irgendwie hingekriegt. Und da ist ja auch so, da gab es noch keine Sendung im Ganzen, da gab es ja eben Rennen und es gab Quoten und es gab mal ein Interview am Führing, aber das war es, dazwischen war Stille und keine Dauerbestallung, wie es heute auf den Rennbahnen ist, sondern man wartete einfach ganz gespannt in dieser Stille, was die Rennleitung jetzt entscheidet. Und dann musste ich als Rennkommentator, hatte auch noch den Job, wieder hochzurennen, weil ich musste dann die Entscheidung auch noch erklären. Also die Rennleitung rief damals bei mir oben an im Turm, und neben mir saß der Sprecher. Ich weiß gar nicht, ob das zu der Zeit nicht sogar Thorsten Kassel war, das kann durchaus sein in der Zeit. Und wir mussten dann auch noch die Entscheidung der Rennleitung erklären. Dazwischen wirklich Totenstille auf der Rennbahn, weil alle warteten, was ist jetzt? Habe ich meine Wette gewonnen? Habe ich meine Wette nicht gewonnen? Ich wartete natürlich, was passiert. Ja, da kam dieser Anruf aus dieser Stille heraus, ja, und dann die große Ernüchterung.
Das ist ja fast schon auch zeitgleich der peinlichste Moment in deinem Leben wahrscheinlich gewesen, ne?
Ja, da gab es schon ein paar andere peinliche Momente, die waren noch schlimmer.
Dann kommen wir doch dazu, machen wir doch.
Der peinlichste Moment.
Ich wollte einmal so eine richtige Überleitung machen, weißt du, wie du so sonst normalerweise nur aus dem Radio kennst oder so, ne? Jetzt, fast hat's geklappt.
Sehr schön, genau. Also es gab natürlich schon das ein oder andere Pferd, was man als Rennkommentator, da bin ich glaube ich auch nicht ganz alleine, mal nicht erkannt hat oder mal reingefinisht hat und dann im letzten Moment erkannt hat, um Gottes Willen, das ist es ja gar nicht. Aber ganz schlimm war für mich wirklich 2023 der große Dallmayr-Preis. Das war ein ganz kleines Feld und ein gewisser Petit Marin aus dem Stall von Marcel Weiß mit Andrew Stark im Sattel blieb in der Maschine stehen. Ich war aber so konzentriert auf das Feld und habe es einfach nicht mitbekommen, dass der in der Maschine stehen geblieben ist. Der hatte die Innenbox, Box 1, blieb stehen und ich habe es einfach nicht gesehen. Ich habe mich so aufs Feld konzentriert und habe auch unterwegs, gebe ich auch alles natürlich voll und ganz zu, ich habe es einfach überhaupt nicht überrissen. Ich habe es nicht gemerkt, dass da einer fehlt. Bis in die Zielgerade hinein, dann habe ich es gemerkt, das, was da passiert ist. Und dann habe ich es zum Schluss so verkauft, natürlich, dass ich das zwar schon gesehen habe, aber wir uns eben aufs Hauptfeld konzentrieren wollten. Aber die ehrlich ist, ich habe es einfach wirklich übersehen, dass der in der Maschine stehen geblieben ist. Und das war natürlich schon sehr peinlich im Gruppe 1 Rennen.
Mit nur 7 Pferden.
Ja.
Das war es.
Also, noch Öl reingießen, ja.
Ja, genau. Ja, das gut, aber das war ja auch, das war ja dieser große Zweikampf da, Fantastic Moon und wie hieß der von, war doch Godolphin noch irgendwie, der doch gewonnen hat, Nation's Pride oder was, ne, glaube ich.
Nation's
war das
Pride,
doch. Ja, genau. Ja, da hat man sich halt natürlich ein bisschen, und Zamaco noch ist noch gelaufen und der Derby-Sieger genau. Dabei und alles, das war.
Genau.
Kann man dir ja verzeihen, dass du da dann
Ich hoffe, dass man mir in 33 Jahren auch mal was verzeiht.
Ja.
Ansonsten gebe ich mir wirklich nach wie vor alle Mühe und bin auch nicht irgendwie altersmilde oder müde, sondern es macht mir nach wie vor riesen Spaß. Ich mache das auch nach wie vor wahnsinnig gerne.
Ja, und wir haben dich ja trotzdem noch in Podcast eingeladen, also hat es ja doch noch irgendwie gereicht. Aber sag mal, du hast doch auch mal irgendwie Telewette gemacht, glaube ich auch, ne? Das war doch irgendwie auch in Premiere und das ganze Zeug so, also im Fernsehen hast du doch in Rennsport auch irgendwie schön noch mit vertreten, oder?
Ja, relativ viel. Also ich habe ein paar Jahre lang die NTV-Sendung moderiert aus dem Studio aus Berlin. Und mit Uli Potowski zusammen, mit Alexander von der Gröben, Klaus Gönsche, Daniel Delius. Da war ich zweimal im Monat in Berlin. Dann haben wir gemacht die World Series der Galopper. Das war mit Peter Brauer und Patrick Bücheler. Das waren die ganz großen Rennen. Da gab es damals diese World Series zusammen, wurde zusammengefasst. Das war, muss so zwischen 2000 und 2004 gewesen sein. Das haben wir für Premiere damals gemacht, also Vorläufer von Sky. Und dann kam ja irgendwann Premiere Win, der Sportwettsender von Premiere, der neu aufgebaut worden ist. Da war ich im Grunde genommen mit der erste Mann mit den Produzenten dieser Sendung. Wir haben zusammen im Grunde genommen das Team zusammengestellt und haben diese ganze Sendung aufgebaut. Und da kamen ja nach wie vor die ganzen Kollegen dann dazu von Sascha Multerer, Gerald Geißler als Experte war dabei, Thorsten Kassel war dabei, ich weiß nicht, wer noch alle aus München, nur einige. Dann der Traber-Kommentator aus Straubing, Ernst Walzberger als Kultstimme für die Traber. Und dann der Knippi, der heutige Rennkommentator, hätte ich fast gesagt, Stadionsprecher von Borussia Mönchengladbach, ganz lieber Kollege war dabei, Verena Kehrt als Moderatorin war dabei, Alexander Polzin, also wurde immer ein größer und größeres Team, zwei Kollegen aus Österreich waren dabei, also das war eine sehr intensive Zeit, über bestimmt auch 3-4 Jahre, bis Premiere Win dann wieder eingestellt wurde. Und somit haben wir im TV-Bereich relativ viel gemacht, oder ich habe relativ viel gemacht im TV-Bereich, ja.
Meinst du, dass wir das nochmal schaffen, mit dem Rennsport da irgendwie mal so richtig ins Fernsehen zu kommen?
Ich weiß es nicht, ob das nochmal klappt. Also im Moment sehe ich es nicht so ganz, weil wir doch so ein bisschen zum Randsport leider mutiert sind und nach wie vor es Ressentiments und Vorurteile gibt, zum einen zum Thema Tierwohl, zum anderen zum Thema Wetten. Es gab ja immer wieder, es gab die Rivalen der Rennbahn, die haben uns wieder gepusht nach vorne und so weiter. Es gab ja immer wieder Versuche, aber sie sind ja alle nie wirklich geblieben. Es ist ja nichts wirklich konsistent geblieben, sondern es ist alles wieder vom Äther verschwunden, was sehr, sehr schade ist. Ich würde mich riesig freuen, wenn wir es wieder mal schaffen würden, aber Im Moment sehe ich da mit der jetzigen Konstellation, sehe ich da eigentlich keine Chance.
Ich ärgere mich halt immer, weil ich ja sehr, sehr viel auch drumherum moderiere. Also es ist ja kein Geheimnis, ich moderiere beim VfB Stuttgart zum Beispiel auch und so. Und moderiere zum Beispiel auch Stihl Timbersports. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das ist ja dieses...
Klar, natürlich sagt mir das was, ja.
Holzfällen, wettkampfmäßiges Holzfällen. Ja. Nichts anderes, ja. Ne? Keine Sau, die da drinnen sitzt in dieser Halle, wenn das mal stattfindet, weiß wirklich, wie dieser Sport funktioniert. Ja, das ist also noch erklärungsbedürftiger, als es eine Zeit lang Football war. Mittlerweile American Football kennen die Leute ja auch alle und so. Aber die Leute wissen einfach nichts. Die schauen sich das einfach nur gerne an, weil es ist laut und irgendwie passiert da was und es wird den Leuten irgendwie näher gebracht. Und ich habe da 2024, also letztes Jahr, ja genau, habe ich die Weltmeisterschaft moderiert in Stuttgart in der Porsche Arena. An zwei Tagen war die komplett ausverkauft, die ganze Porsche Arena. Und die wurde live übertragen, die ganze Veranstaltung bei DAZN. Ja, also klar, Pay-TV, aber halt natürlich auch einer von den großen Pay-TV-Sendern. Und wurde zudem noch 20.15 Uhr bis 21 Uhr, eine Dreiviertelstunde, live im Free-TV auf Sport 1 gezeigt. Und da habe ich mir gedacht, weißt du, so ein Sport, ja, mit dem 95% der Leute wirklich nichts anfangen können, aber trotzdem irgendwie so eine Faszination kann damit geweckt werden, da müssten wir es doch eigentlich mit unserem geilen Sport, wo wir lebendige Tiere haben, tolle Athleten, vierbeinige und zweibeinige, wo wir Geschichten zu erzählen haben, weißt du, wie ich es meine, wo eine jahrhundertelange Tradition mit sich trägt, nicht nur international, sondern auch in Deutschland, da müssten wir es doch verdammt nochmal schaffen, sowas auch hinzubekommen. Das Ding wurde sogar, ich musste damals sogar noch irgendwie auf Englisch noch die Zuschauer begrüßen, die über Sky Neuseeland dann auf einmal zugeschaltet haben und so Kisten, weißt du, also wegen Holzfällen, ja? Das ist schon krass.
Ich bin ja ein großer, das ist ja kein Geheimnis, ich bin ein großer Fechter, dass wir vielleicht auf den Rennbahnen, ich verstehe die Argumentation von Wetzlar total, dass man eine Sendung nicht machen kann und dann zu viel Stille haben kann, kann ich alles nachvollziehen. Ich bin ein großer Verfechter davon, dass wir es doch, wenn irgendwann vielleicht mal das Geld da ist, im Moment scheitert es wohl ein bisschen auch am Budget, dass wir aus der ganzen Sendung, die wir da jeden Renntag, jedes Wochenende machen, doch eine Studiosendung machen. Weil ich glaube, dass wir in der Studiosendung viel mehr Möglichkeiten haben, unseren Sport zu positionieren, als wenn wir das Ganze nur von der Rennbahn machen und dann Publikum haben, was zum Teil gar nicht versteht, was wir da machen. Dann haben wir Publikum, die genervt sind davon, nämlich die alteingesessenen Wetter, die aber unseren Sport so ein bisschen tragen. Also wir haben viel zu heterogene Zielgruppe da draußen. Wenn wir eine Studiosendung machen könnten, könnten wir den Sport viel besser positionieren, können viel mehr Sponsoren präsentieren, können viel mehr direkt adressieren, schalten auf die Rennbahnen raus und alle wären glücklich. Ich glaube, dass das viel, viel mehr Chance uns gäbe, als wie wir das im Moment haben, dass wir eben alles von der Rennbahn machen müssen. Noch einmal, völliges Verständnis, wenn das kostet alles viel Geld und wir müssen halt mit dem Geld, was da ist, haushalten und daraus machen wir auch das Beste. Aber ich glaube, eine Studiosendung wäre für uns und für unseren Sport einfach hilfreicher und wir könnten einfach viel mehr machen. Aber ich wollte mal sagen zum Thema Timbersports, ich habe natürlich auch so eine kleine dunkle Seite bei mir. Ich habe in meinen letzten beiden Jahren als BMW-Angestellter, ich habe ja vorhin gesagt, da wurde es mir dann so ein bisschen im Corporate-Business so ein bisschen langweilig, wurde ich angesprochen von einem Bekannten und der sagte, sag mal, du moderierst doch so auf der Rennbahn und so weiter. Hast du schon mal Wrestling geguckt? Da habe ich gesagt, ja klar, habe ich Wrestling geguckt, finde ich lustig. Sagt er, ja, du, wir brauchen dringend einen Wrestling-Moderator. Und dann bin ich zwei Jahre lang, ich glaube dreimal die Woche abends um 10 Uhr im Studio in München und habe bis 2 Uhr nachts die World Wrestling Federation moderiert.
Die WWF sogar, da war ich ja als Kind der größte Fan überhaupt. Mit dem Undertaker und Hulk Hogan und was weiß ich wer alles.
Ich kenne sie alle.
Hast du die auch getroffen?
Hab den einen oder anderen auch getroffen.
Nein.
War wirklich Angestellter der World Wrestling Federation über 2,5 Jahre.
Ach was.
Hab zum einen mega viel Geld dadurch auch noch verdient und saß da 4 Stunden nachts und habe zum Teil auch die Interviews, die zum Teil wir in der Konserve in Englisch bekamen, weil ich relativ gut Englisch spreche, simultan übersetzt so ins Deutsche direkt und habe dann auch die Main Events, die auch Pay-Per-View damals schon waren, moderiert mit zwei Kollegen zusammen. Und das wissen die meisten gar nicht. Das war so ein bisschen mein dunkles Chapter. Aber ich habe 2 Jahre lang Wrestling moderiert. Ich glaube, das war 96 bis 99, sogar 3 Jahre, ja. Genau.
Boah, Bret Hart und wie die alle hießen. Und sag mal, da war doch dieser Kane und Undertaker, waren die eigentlich wirklich Brüder? Das hieß es doch mal irgendwie.
Nein, die waren natürlich keine Brüder.
Oh. Jetzt hast du mir meine ganze Kindheitsillusion gerade genommen. Das war's jetzt. Jetzt brauche ich keine Koffeintabletten mehr. Jetzt kann ich eh nicht mehr schlafen, nachdem du mir den Zahn gezogen hast irgendwie. Oh Mann, ja. Echt. Nee, also WWF war echt richtig cool. Also das war total witzig. Und zwar, es gab damals so Wrestling-Figuren. Und ja. Die konnte man in Deutschland auch kaufen, aber in Deutschland konntest du nur so die richtigen Superstars so kaufen, so Undertaker, Hulk Hogan und so. In Frankreich aber, und das gab es wirklich in jedem Supermarkt, in jedem Super-Ü, konntest du alle Figuren kaufen, auch von den ganz Unbekannten irgendwie, weil die da irgendwie, das war viel größer. Und vor allem gab es den passenden Ring dazu. Für diese Figuren konntest du die dann in so einem kleinen Wrestling-Ring, konntest du die dann dagegen antreten lassen. Und ich, weil meine Eltern ja immer sehr Baden-Baden und Iffezheim-affin waren, auch klar durch die Rennwoche und alles, hatte dann natürlich die Möglichkeit, drüben diese Figuren zu kaufen und ich hatte als einziges Kind den offiziellen Ring, den offiziellen WWF-Ring, den es halt in Deutschland nicht gab. Und das heißt, da mussten die ganzen anderen Kinder mit ihren Figuren zu mir kommen, weil nur ich hatte den Ring. Da siehst du mal.
Bricht zusammen, wunderbar.
Verrückt.
Das ist alles schon so lange her, aber was man nicht alles gemacht hat.
Meine Güte, guck mal, jetzt haben wir hier Reisen, Essen, Wrestling, was Holzfällen, was können wir denn jetzt eigentlich noch unseriös?
Eigentlich wollten wir über Rennsport sprechen.
Eigentlich schon, ja, tatsächlich. Das ist ja die Basis von allem eigentlich. Du wettest auch gerne, ne? Das ist auch kein Geheimnis, oder? Oder war das ein Geheimnis? Und ich habe jetzt hier irgendwie was ausgelöst.
Nein, überhaupt kein Geheimnis. Also unser Sport lebt von den Wetten. Mhm. Und natürlich wette ich gerne. Wie gesagt, mit 11 Jahren die erste Siegwette getroffen. Klar wette ich auch ab und zu mal ein Pferd und finde das auch weder verwerflich noch sonst irgendwas. Ich kann ja als Rennkommentator den Ausgang des Rennens nicht beeinflussen. Also ich weiß, es gibt Kollegen, die wetten nicht aus dem Grund, weil sie sagen, das geht nicht. Aber ich sehe das anders. Also zum einen, wie gesagt, ist das davon, wovon unser Sport lebt. Und zweitens finde ich das nicht verwerflich, am Pferd sich zu wetten. Es gibt böse Stimmen, die sagen, man würde es hören, wenn ich einen reinfinischen würde, den ich gewettet habe. Das stimmt aber nicht. Das ist einfach nicht wahr. Das ist eine bösartige Unterstellung.
Hast du irgendeinen Tipp für Ostermontag, München?
Selbstverständlich, aber den erzähle ich dir dann am Wochenende. Ich habe das Programm noch gar nicht gesehen.
Ja, gar nichts. Ja, wir zeichnen das ja jetzt Montagabend hier gerade auf. Ich bin sehr, sehr gespannt auf Master of Light tatsächlich. Das ist ja der Bruder von der Diana-Siegerin von Muskoka, von Adlerflug.
Muskoka, ja.
Da sind wir natürlich super, super gespannt auf Master of Light, der allerdings jetzt, glaube ich, erstmal so wie es aussieht, so einen Aufgalopp bekommt, ne? Weil der mit Erlaubnisreiterin 5 Kilo Erlaubnis als Lebensdebütant, 4-jähriger Wallach, muss man sich erstmal anschauen. Aber das ist so ein Rennen, was ich jetzt einfach mal so privat mega, mega gerne anschaue. Und es sind tolle Rennen. Switch bin ich sehr, sehr gespannt, wie der sich präsentieren wird, dann im Ausgleich 2 mit recht hoher Marke.
Nach dem letzten Sieg jetzt. Das ist ja ein Renntag, den es in den letzten, ich glaube, 15 Jahren in München nicht mehr gab. Wir haben ja in den letzten 15 Jahren, glaube ich, immer am 1. Mai erst angefangen. Aber in der Tradition in den 90er Jahren war der erste Renntag in München immer der Ostermontag. Also Sascha Multra hat den jetzt wieder aufleben lassen, dass die Saison eben ein bisschen früher startet. Vor allen Dingen auch die Münchner Trainer wieder früher die Möglichkeit haben zu starten mit den Pferden. Darum freue ich mich sehr, dass wir am Ostermontag wieder Rennen haben. Und wie du ja auch, debütiere ich auch in das Jahr dieses Jahr am Ostermontag. Du machst auch, glaube ich, deinen ersten Renntag wieder. Also für uns alle, glaube ich, ein aufregender Renntag. Ja.
Ich habe einen kleinen Tipp, so einen vorsichtigen Tipp hätte ich mal. In diesem Amateurrennen, das es gibt, in dem Ausgleich 4. Ich habe das Pferd schon ein paar Mal angesagt und die war immer weg. Aber da läuft ein Pferd mit also geht nicht niedriger von der Marke, 50 Kilo GAG und ist wirklich, passt da genau gerade so rein. First Fly heißt die, aus dem Stall von Gerald Geisler mit Kevin Braillet. Und dieses Pferd ist zuletzt in Mannheim gelaufen, ist dann trotz Startverlust noch Vierte geworden. Ich habe mir schon gedacht, dass das keine gute Idee ist, mit dem Pferd in Mannheim zu laufen, weil die beim Start davor schon kaum um die Kurve gekommen ist. Und die Münchner Linienführung ist schon etwas anders als Mannheim, muss man ja auch dazu sagen. Läuft mit Kevin Braillet, der saß letztes Mal auch drauf, das heißt, der kennt die Stute, hatte das letzte Mal aber sogar noch 2 Kilo mehr Gewicht, die fallen diesmal auch weg, hat diesmal Ohrenstöpsel drauf und ich glaube, dass die richtig viel zahlt, First Fly. Das ist so ein kleiner Tipp von mir. Und ich meine, so viel hören wir ja nicht zu, von dem her habe ich diese Quote auch nicht so sehr kaputt gemacht. Aber das ist so.
Ja, vor allem, das ist auch nicht so wahnsinnig schwer, das Rennen. Das ist nicht so richtig fett besetzt. Da ist eine Aguna drin vom Michael Figge.
Mit Marie Gast, aber das darf man nicht vergessen. Die zwei sind ja wie ein altes Ehepaar. Ne?
Dann ist Heather Down drin. Das ist für meine Begriffe ein Frühjahrspferd, was ja meistens in Mannheim schnell läuft. Aber den müssen wir auf der Rechnung haben. Aber alles andere ist einigermaßen, ich sag mal, einigermaßen überschaubar. Dürntel läuft noch, auch von Michael Figge. Ist gefährlich, aber das ist ein interessanter Tipp. Und Kevin Braillet ist natürlich sowieso von den Reitern, steht er natürlich da relativ raus. Das ist ja wirklich ein sehr starker Jockey, muss ich sagen, der Kevin. Und eine absolute Verstärkung für Geralds Stall. Also interessanter Tipp, ja.
Ja, spannend. War auch bei uns zu Gast, Kevin Braillet, vor, wann war das? Sechs Wochen oder irgendwas? Ja. Also das wäre mal so ein kleiner Tipp. Jetzt, wie gesagt, mich nicht steinigen, wenn das in die Hose geht. Wäre nicht der erste Tipp von mir, der nichts wird. Aber da habe ich so ein bisschen Mumm drauf. Also ist ein spannender Renntag. Und meinst du, das wird so richtig voll dann irgendwie, dass da viele Leute da sind? Weil es geht ja früh los. Ist ja PMÜ, ne? Das ist ja morgens, müssen wir da ja schon parat stehen. Wobei auch nicht so 9 Uhr irgendwas, sondern ich glaube, wann geht's da los? 11 Uhr oder so, ne?
11 Uhr sowas. Naja, also es ist meistens so, dass so, also wir machen das ja inzwischen so in München, dass die Tore noch zu sind. Und ich glaube, eine Dreiviertelstunde, eine Stunde vor dem ersten Rennen machen die Tore auf. Da staut sich vor den Toren dann schon ganz schön gewaltig. Da ist schon mal was los. Also die Münchner sind schon Frühaufsteher in Sachen Galopprennen. Dass wir da nur ein paar hundert Leute hatten am Anfang, bei den ersten Rennen war ich nie der Fall. Also das ist von Anfang an immer gut besucht in München und gut voll.
Ja, ist ein schöner Renntag. Habt ihr auch gerade schon, also Wiesn ist das ja nicht, Wiesn ist ja das Oktoberfest, aber gibt's ein Frühlingsfest, gibt es doch in München auch, weil das in Stuttgart der Wasen, das Frühlingsfest, das ist startet nämlich genau am Osterwochenende. Ist das bei euch auch so oder nicht?
Jetzt bin ich natürlich ein absoluter Wiesenmensch, aber kein Frühlingsfestmensch, darum kann ich dir gar nicht
genau sagen. Das ist so, das ist ein bisschen verpönt bei euch, ne, das Frühlingsfest in München. Da gehen,
nee, verpönt nicht, aber
hab ich halt mal gehört.
So, nicht so massiv groß wie das Oktoberfest. Da gibt es nur zwei große Bierzelte.
Ah,
die jungen Leute strömen alle aufs Frühlingsfest. Die finden das alles super. Aber ich bin auch schon aus Berufsgründen, weil wir natürlich auch rund ums Oktoberfest als Agentur relativ viel machen, weil es gibt Firmen, die machen Konferenzen, weil sie sonst aus Compliance-Gründen nicht auf die Wiesn dürfen. Also machen sie irgendwie Konferenzen. Wir haben relativ viele Tische auf dem Oktoberfest. Wir haben relativ viele Hotelbuchungen. Darum sind wir natürlich einfach Oktoberfest-affiner. Ich glaube, ich war überhaupt noch nie auf dem Frühlingsfest. Darum kann ich dir auch nicht ganz genau sagen, wann es anfängt. Ich dachte immer, das ist so die ersten zwei Maiwochen, aber da mache ich
fast 25. Wenig. April bis 11. Mai ist das. Also das heißt, müssen wir dann die ganze Woche einfach in München bleiben. Montag Renntag und dann Freitag geht es dann auf der Theresienwiese los mit dem Frühlingsfest. Ja, genau. Dann siehst du auch mal das Münchner Frühlingsfest. Das haben absolut. Wir haben doch schon mal ein ganzes Programm. Um aber auch noch ein paar Maß uns leisten zu können, müssen wir natürlich auch ein bisschen wetten. In dem Fall aber nicht für die eigene Geldbörse, sondern für diejenigen, die es gebrauchen können. Wir haben ja unsere Charity-Wette, wo die gesamten Gewinne, die da erzielt werden, an die kranken Kinder gehen über unseren Hand-in-Hand-Cup, der ja im Juni stattfindet. Und auch da bitten wir dich natürlich in dieser Woche um deinen Tipp.
Die Charity-Wette.
100 Euro gibt es von pferdewetten.de. Sollte das Ganze in die Hose gehen, hast du keine Unkosten damit gehabt. Und wenn es einen Gewinn gibt, dann nicht nur der Gewinn, sondern eben auch der Einsatz gehen dann an den guten Zweck. Was hast du dir denn ausgesucht für ein Rennen? Wo soll man denn für dich wetten?
Ja, ich bin so ein bisschen hin und her zwischen zwei Rennen gewesen. Einmal Deutsches Derby. Da gibt es ein Pferd, was mir sehr imponiert hat, was jetzt kürzlich in Mülheim debütierte. Das ist Zuckerhut, ein Almansoer, Hengst aus dem Rennstall Gestüt Hachtsee. Das Debüt fand ich schon sehr beeindruckend, aber noch mehr beeindruckt hat mich eine Stute in Frankreich. Und die läuft in der Diana, im Prix de Diane.
Soll laufen. Und
soll laufen, so ist es natürlich, soll laufen. Das ist Audubon Park aus dem Stall von Francis Graffard. Die hat wirklich gewonnen wie eine Vollgranate und die musste gar nichts machen. Allerdings muss man sagen, dass der kleine Wermutstropfen auf schwerem Boden, wie das ja in Frankreich im März meistens so ist, Aber der Stil und die Galoppade dieses Pferdes, das war schon überragend. Und die hat wirklich gute Pferde stehen lassen. Die Form, die Siegform aus dem Listenrennen, das sie gewann in Saint-Cloud am 6. März, die wurde dann auch noch aufgewertet. Und denn Kiamba, die da zweite zu ihr war, war danach im Gruppe 3 Rennen 1,5 Längen geschlagen, nur als dritte unterwegs. Also das Pferd hat mir einfach wahnsinnig imponiert und darum habe ich mich für die Charity-Wette für Audubon Park entschieden. Gibt, glaube ich, 110 Festkurs.
Genau, 110 für 10 und 30 Platz gibt es. Ist eine Dubawi, zweite Favoritin. Klare Favoritin ist Sarigana, auch aus dem Graffa-Stall mit 55 sogar. Das finde ich echt einen knappen Kurs, aber die hat halt schon
Sarigana hat das
dreimal gewonnen.
Rennen gewonnen, war am Arktag
Zweite im Gruppe
zweite.
1-Rennen, ne, und alles.
Also das ist natürlich eine Vollbombe. Die
Aber
Frage ist,
war 15 zu 10 Favoritin und hat trotzdem war sie nur Zweite. Wenn auch nur mit Nase, aber ist schon mal als heißer Favorit geschlagen worden, muss man auch dazu sagen.
ja, und hat beim Jahresdebüt in Longchamp musste richtig kämpfen, damit sie gewinnt. Gegen She's Perfect aus England, also das war schon knapper. Das ist ein ganz, ganz tolles Pferd, Zarigana, ohne Frage. Aber ich bin überzeugt von Audubon Park, auch wenn die imponierende Siegfahrt auf schwerem Boden
Aber
war.
dafür auf 2000 Meter, die andere ist noch nicht über die Meile hinweggekommen.
So ist es.
So.
Genau so ist es. Das
Gut,
ist
klar, der Boden
genau.
ist natürlich, muss man sagen, Prédilian, Chantilly, Mitte Juni, das ist meistens ist da schon warm. Also das ist nicht, da
Ja, logisch.
ist der Boden schon eher gut. Aber hat doch Heinrich Senn schon mal gesagt, irgendwie ein gutes Pferd kommt über jeden Boden, ne?
Eben, das hat Heinz Jentsch gesagt auch damals. Und ich glaube, jeder, der sich das Rennen jetzt nochmal anschaut, die Siegform von dem Pferd, wird mir recht geben. Der Stil, wie diese Stute gewinnt, ist schon außergewöhnlich. Und darum mache ich auch gar nicht lange rum mit Sieg und Platz, sondern das Pferd wird Sieg gewettet. 100 Sieg auch.
Okay, volles Risiko. Das
Das
sind
Risiko,
dann,
damit dann auch rumkommt.
jawohl, sind dann 1.100 Euro für den guten Zweck und Wette ist abgegeben. So. Und jetzt musst du uns natürlich zum guten Schluss noch den ultimativen Restaurant-Tipp für München sagen. Nicht da, wo wir hingehen, weil das hast du ja gesagt, ist eine Überraschung. Beziehungsweise da willst du mich ja so ein bisschen mir mal zeigen, wie man richtig gut essen gehen kann. Aber vielleicht noch so ein Tipp für all diejenigen, die sagen: Ach, in München, da will ich mal was richtig Geiles erleben. Wo kann man hingehen?
Also es gibt zum Beispiel ein Lokal, was ich sehr liebe, aber da muss man relativ lang vorher reservieren. Das heißt Chez Fritz. Das ist eine klassische französische Brasserie, wirklich mit Papiertischdecken, mit eiskalten kleinen Bierchen im kleinen Steinkrug vorneweg und dann mit köstlichen Weinen, einem sensationellen Tartar. Also das ist so ein Restaurant, das kann ich wirklich wahnsinnig empfehlen. Das Chez Fritz hat mittlerweile einen Ableger, der heißt Petit Fritz, ist in Schwabing in München. Da kann man nicht reservieren, da muss man immer frühzeitig hingehen. Und da gibt es wirklich das weltbeste Tartar mit Pommes frites dazu, was man sich vorstellen kann. Ich war mit Franzosen da, die haben gesagt, das macht dir in Frankreich keiner besser. Das ist irre. Und das sind so zwei Lokale, die ich sehr liebe und die kann ich auch jedem empfehlen. Das ist auch was für jedermanns Geldbeutel. Das ist jetzt auch nicht total billig, das ist aber auch nicht wahnsinnig teuer, sondern das kann man gut machen. Das würde ich zum Beispiel empfehlen. Chez Fritz und Petit Fritz.
Also, schon gekauft. Dann weiß ich doch schon, was ich mal, falls ich nochmal in diesem Jahr irgendwie nach München auf die Rennbahn komme, was ich dann da abends davor oder danach mache. Lieber Niki, ich bedanke mich bei dir für diese nette Vorstellung deiner Person, dass man dir von dir nicht mal nur die Stimme hört, sondern auch mal so ein bisschen erfahren konnte, wer du denn so bist. Und ich freue mich auf den Ostermontag mit dir. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute und Hals und Bein.
Vielen lieben Dank, mein Lieber, und wir sehen uns nächstes Wochenende. Freue mich sehr.
So machen wir es. Nikolaus von Miltitz, der Rennkommentator der Rennen in München-Riem. Wie gesagt, am 21. April ist es soweit. Das ist dann der Ostermontag. Da geht es schon früh los. Ich freue mich, wenn wir uns dann da sehen oder wenn er einschaltet in Stream oder sonst irgendwie wir miteinander zu tun haben. Und ansonsten hören wir uns einfach in 2 Wochen wieder zur nächsten Ausgabe von Vollhorst. Jetzt, wo die Grasbahnsaison ja wieder am Start ist, wieder alle 2 Wochen. Macht's gut. Ciao, tschüss. Auf Wiederhören und Hals und Bein.
Vollhorst, die Rennsportshow. Podcast von Pferdewetten.de. Moderator Alexander Franke. Inhaltlich verantwortlich Sascha van Treel.